Ganz herzlich willkommen zu dieser Folge von der Jobs der Recruiting Show, dem Schweizer HR-Podcast für innovatives Recruiting und kreatives Employer Branding. Dieser Podcast soll dich dabei unterstützen, deine Vakanzen mit Leichtigkeit zu besetzen und Mitarbeitende für dein Unternehmen zu gewinnen, die es lieben werden, in deiner Firma zu arbeiten. Schön bist du heute hier dabei. Ja, und bevor wir zum Podcast selber kommen, noch etwas in eigener Sache. Und zwar haben wir eine Checkliste entwickelt. 5 Gründe, warum es eben einfacher ist, Mitarbeitende über Social Media zu gewinnen, als über die herkömmlichen Kanäle. Falls du dich also für das Thema Social Recruiting interessierst, kann ich dir die Checkliste sehr empfehlen. Du findest sie bei uns auf der Webseite www.jobster.ca/checkliste. Dann kannst du dir die Checkliste kostenlos und ganz bequem abladen. Aber jetzt kommen wir zum Thema vom heutigen Podcast, und zwar zum zweiten Teil vom Interview mit dem Peter Wyss zum Thema Kultur auf Augenhöhe. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast oder noch nicht geschaut hast, würde ich dir sehr stark empfehlen, das noch vorzuholen, bevor du hier einsteigst, weil natürlich beide Teile vom Gespräch aufeinander aufbauen. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Spass mit dem zweiten Teil vom Interview mit dem Peter Wyss. Du hast vorhin sehr schön beschrieben, die Veränderung vom alten Paradigma zum neuen Paradigma, mit dem Kind-Ich zum Erwachsenen-Ich. Ich finde, das bringt es sehr gut auf den Punkt, was eben so ein hierarchiefreies Unternehmen nachher ausmachen kann. Wie konkret verändert das ein Unternehmen, wenn eben die Mitarbeitenden vom Kind-Ich zum Erwachsenen-Ich werden?
Also es ist für mich wie Tag und Nacht. Es ist für mich ein riesen Unterschied. Und ich habe eine Zeichnung im Buch, wo das illustriert, wo man sieht, zum Kind-Ich gehört auch noch das Eltern-Ich. Also die Vorgesetzten sind ja im Eltern-Ich. Und dann haben wir die schiefe Beziehung. Und wenn die Vorgesetzten vom Eltern-Ich runterkommen ins Erwachsenen-Ich und die Mitarbeitenden vom Kind-Ich raufkommen ins Erwachsenen-Ich, das ist, ja, man sagt so modern, ein Game-Changer. Also es ist wirklich wie Tag und Nacht. Es sind Systeme, wo man fast nicht vergleichen kann. Ein wichtiger Faktor ist die Angst. Die habe ich immer wieder beobachtet bei den Mitarbeitenden, dass Angst da ist, weil sie werden ja kontrolliert, sie werden auch am Schluss vom Jahr wieder bewertet. Und dann in vielen Firmen, für mich total fatal, ist die Bewertung noch bonusabhängig. Also je mehr Sternli, desto höher der Bonus. Und so... Da ist Angst und Druck da, und das tut unsere Hirn blockieren. Also der Gerald Hüther, ein Bauer, all die Hirnforscher, für die ist das so klar, die belegen das, sobald Druck rum ist, Angst rum ist, funktioniert unser Hirn nicht mehr richtig. Die Areale, die sollten aktiviert sein im Hirn, die sollten durchblutet sein und aktiviert, die sind gelähmt. Und das gibt Brainscan, wo das zeigt. Aber offensichtlich hat das Wissen noch nicht Einzug gehalten in der Firma. Das wird nicht zur Kenntnis genommen. Dass wenn Menschen in Freiheit arbeiten und ohne Druck in der Freude sind, dann werden die Leistungen besser. Kreativität kann nur dann entstehen. Es könnte, ein bisschen extrem gesagt, nur Menschen kreativ sein, die frei sind, die ihre Fantasie können spielen lassen. Und ein Beispiel ist die Firma Gore, die das Gore-Tex macht. Die sind mal 10'000 Mitarbeitende gewesen, und alle 10'000 sind Teilhaber gewesen an der Firma. Und die haben eine Kultur, die total gefördert wird, dass man verrückte Ideen hat. Und es gibt eine Geschichte, wo einer angefangen hat, Sachen mit dem Material umfassen, also Drähte, von Marionetten im Disneyland. Ein völliger Flop ist das gewesen. Aber das hat ihn dann dazu gebracht, seine Velokabel auch mit dem zu fassen. Und das hat am Schluss ein Produkt gegeben. Das sind so Ride-On-Schaltkabel. Und aus dem muss es in die Gitarrenseite entstanden. Elixir Strings heissen die. Und das ist Nummer 1 auf dem Markt. Die sind auch mit dem Material behandelt, wo Gore-Tex drin ist. Und das ist einfach, weil die in der Firma so eine Kultur haben, so eine freie Kultur, wo alle können mitgestalten. Und natürlich hat es dann da Flops drunter, wo total in die Hose geht. Aber aus dem raus gibt es nachher wieder neue Ideen und ein neues Produkt. Und das sind für mich mega spannende Sachen, wo der Unterschied zwischen der Druck- und Angstkultur und einer Kultur vom Mitgestalten und sich ja als wichtigen Teil fühlen von der Firma und möglichst auch nicht nur beteiligt sein an den Entscheid, sondern beteiligt am Erfolg und beteiligt am Eigentum. Ausser das wäre eine Genossenschaft, ja, mal dort natürlich auch, eine Genossenschaft oder eine gemeinnützige Stiftung. Es ist für mich wie Tag und Nacht. Wobei ich noch will sagen, der Druck und die Angst, das ist nicht beschränkt auf die Mitarbeitenden. Das ist auch bei den Vorgesetzten. Auch die haben Angst zu versagen. Auch die haben einen riesen Druck, wieder müssen die Zahlen bringen, weil die werden ja, früher sind sie mal gemessen worden, all Jahr. Und dann ist das abgestuft worden, dass man all Quartal gemessen wird. Und man muss die Quartalszahlen wieder bringen, weil man ist ja der CEO. Und der Verwaltungsrat schaut auf den CEO, bringt er die Zahlen? Und es ist alles so auf eine Person. Der ganze Druck lastet auf eine Person. Also man muss nicht meinen, dass in diesem System die Angst und der Druck nur unten ist. Der ist genauso oben. Und ja, die Leute, die sind auch zum Teil ja nicht gesund und an der Schwelle zum Burnout oder zum Alkoholismus oder Selbstmord. Und die Tragik ist für mich, man tut immer noch an denen rumtöckterle. Wenn ich im LinkedIn schaue, was man alles muss können als CEO und als Führungskraft, die moderne Führungskraft, was die alles muss können. Und all fokussieren auf die Menschen, auf die Rolle, statt aufs System. Dass man sagt, nein, das System ist krank. Es ist wie in der Schule. Man fokussiert auf die Lehrerinnen und die Lehrer, wie die wieder müssen, was die alles müssen neu machen und neu können und ihren Unterricht neu gestalten. Und dabei hinkt das System. Das ganze Leistungssystem, das ist eigentlich krank. Aber das ist wie nicht im Fokus. Und das Gleiche ist in der Firma. Ich denke dann immer, nein, man müsste das System verändern und nicht die armen Führungskräfte noch mehr überfordern mit diesen 250 Qualitäten, die sie auch noch haben müssen und auch noch können müssen. Also eben, zum nochmal zusammenfassen, deine Frage, es ist für mich wie Tag und Nacht. Die Leute, die in so einem System arbeiten, wo sie auf Augenhöhe abgeholt werden, die Leute sind glücklicher, haben weniger Burnout, Krankheitstage nehmen ab, die Fluktuation wird weniger. Meine Lieblingsfirma ist die holländische Spitex-Organisation Bürzorg. Es sind 15'000 Leute. Da will niemand weg. Jemand, der dort arbeitet, will nicht mehr weg. Und die sind studiert worden von Ernst & Young, die sind studiert worden von KPMG und die sind beide zum gleichen Schluss gekommen. Es ist outstanding. Also was die für, für Zahlen haben, für Kennziffern haben, das ist gegenüber vergleichbaren Organisationen, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, sogar Ernst & Young ist zum Schluss gekommen, wenn alle vergleichbaren Organisationen in Holland so arbeiten würden wie Bürzorg, könnten wir 2 Milliarden Euro pro Jahr einsparen. Also es ist auch noch enorm günstiger. Es ist wirklich, ich wundere mich manchmal, dass das nicht mehr zur Kenntnis genommen wird und dass es auch nicht mehr gewagt wird, in die Richtung zu gehen. Wobei eben, ich finde, unbedingt müsste ich eine Firma begleiten lassen auf dem Weg, weil wenn sie es selber machen wollen, und es dann scheitert und dann die Leute sagen, ja, siehst, ich habe es ja gesagt, es funktioniert nicht. Das finde ich einfach mega schade. So wie wenn du etwas hast am Meniskus und du besorgst dir ein Skalpell und latschst dir ein YouTube-Video ab und dann fängst du an, selber da operieren und dann sagst du, ja, scheiße, es hat nicht funktioniert. Es blutet und also auf die Idee kommt auch niemand. Aber in den Unternehmungen haben viele das Gefühl, ja, das können wir selber, Kultur können wir selber. Dabei haben die Leute wie nicht die Erfahrung in der Kultur. Sie sind Fachleute in ihrem Bereich, aber kulturell haben sie sich nicht so intensiv befasst mit dem Thema. Darum die professionelle Begleitung, die halte ich für matchentscheidend, dass das nachher fliegt und wirklich auch ein befriedigendes Erlebnis wird, wo die Leute sagen, wow, cool.
Wenn wir jetzt vielleicht noch schnell auf die Umsetzung eingehen von so einer hierarchfreien Unternehmenskultur, was braucht es aus Seite Führung, dass das klappt, dass eben so aus einem hierarchischen Unternehmen ein hierarchfreies Unternehmen wird?
Hey, das ist einer der Knackpunkte. Im Extremfall müsste die Führungskraft sich abschaffen wollen. Und das ist einfach so ein komplexes Unterfangen, wenn jemand im alten Paradigma auf das hergeschafft hat, an seiner Karriere designet hat, um eben einmal wie beim Edgar Schein seinen Studentinnen und Studenten einmal in die Rolle vom Befehlenden zu kommen, wo anderen sagt, was sie zu tun haben. Wenn man da Jahre investiert hat, um in so eine Position zu kommen, und dann kommt einer und sagt, der nächste Schritt ist jetzt, dich überflüssig zu machen und dich abzuschaffen, dann stoßt das nicht gerade auf offene Türen und auf offene Ohren. Was leider sehr hilft, ist der Leidensdruck. Wenn eine Firma keine Leute mehr findet oder die Leute davonlaufen oder die Leute krank werden oder ja in Burnout fallen und man dann sagt, was können wir machen? Und sich dann ja das System in Frage stellen, das alte Modell in Frage stellen, dann nachher kann es sein, dass sich Leute aufmachen und in das Hierarchiefreie reingehen. Aber einfach so am Anfang, jemand, der sich die Position erarbeitet hat, mit dem Gedanken anfreunden, Macht abzugeben, das ist ein grosser Schritt. Einfacher ist es, wenn sich eine Firma neu bildet. Wenn sich ein Team zusammenfindet, Leute zusammenfindet, wo gern zusammen eine Firma gründen. Dort könnte man wirklich von Anfang an das installieren. Und dort hat es nicht die Geschichte drin, dass jemand will der Leithammel sein oder das Oberhaupt sein, wo da befiehlt. Das ist eine andere Position. Aber die meisten Firmen haben ja schon die Hierarchien. Die sind drin. Und es gibt vereinzelt die Unternehmerinnen und Unternehmer, die wie aus einer Einsicht heraus das wollen umstellen. Wobei die Einsicht, wenn ich die Beispiele genau anschaue, die Einsicht auch häufig aus einem Burnout rauskommt. Also der Bodo Jansen, der seine Upstalsbaum-Hotelkette umgestellt hat, der Ricardo Semmler, der seine Firma Semco umgestellt hat, noch viele andere, die ich jetzt nicht gerade so aus dem Auswendig aufzählen kann, die sind in einem Burnout gewesen, die sind in einer tiefen Krise gewesen. Der Bodo Jansen beschreibt in einem Film, den er gemacht hat, dass er eine Mitarbeiterumfrage gemacht hat und total schlechte Resultate auf seine Person. Und er wie aus der Wolke gefallen ist, gefunden hat, er sei ja jetzt ein junger Unternehmer, ihm gehört die Firma und jetzt kommt er von den Mitarbeitenden so ein schlechtes Feedback rüber, das hat ihn völlig aus der Bahn geworfen. Und da gibt es immer wieder, dass Leute dann das umstellen und sagen, nein, ich will nicht mehr so weitermachen. Es ist auch, ich habe einen Vortrag gehalten in einem Kreis von Unternehmerinnen und Unternehmern und dort ist dann ein Unternehmer auf mich zugekommen und hat gesagt, Peter, ich will meine Firma mal übergeben, meinen Nachkommen und dass nicht die wieder müssen, zoberst sein, sondern ich will ihnen eine Firma übergeben, die selber funktioniert, wo einfach läuft, ohne ein Oberguru. Und ich will auch, dass in meiner Firma die Leute keine Angst mehr haben. Und dann habe ich gesagt, wow, ja, mega schön. Und ich habe dann die Firma 2 Jahre dürfen begleiten. Die haben, ich glaube, etwas über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir sind wirklich in eine Kreisorganisation hineingekommen, wo alle Leute mitbeteiligt sind. Und ich bin dann noch vorbeigegangen nach diesen 2 Jahren und die Dame am Empfang hat gestrahlt, hat gesagt, Peter, es ist ganz anders heute. Und wenn ich das meinen Kolleginnen erzähle, die glauben mir das nicht. Und so weiter. Also das sind ja so Beispiele, wo einzelne Personen, die an der Macht sind, aus einer Einsicht raus, ohne einen grösseren Leidensdruck, den Schritt einleitet. Und es muss von oben kommen. Also das Bottom-up, von unten wollen eine Kultur bilden, ohne dass denen, die die Firma gehört, das wollen, das will ich nicht mehr anlangen. Es muss wie von oben muss das grüne Licht kommen und der Wille zu einer Veränderung da sein. Sonst bin ich sehr skeptisch.
Jetzt, Führung ist der eine Teil. Was braucht auf Seite der Mitarbeitenden, dass es so eine Change, so eine Veränderung zur Hierarchiefreiheit funktioniert?
Ja, der Jos de Block, das ist der, der die Firma Bürzorg gegründet hat. Er ist selber ein Pfleger gsi, Krankenpfleger, hat auch, glaube ich, Spitex gemacht und ist mega unzufrieden gsi mit der Organisation, wo er angestellt gsi ist und hat dann eben selber die Organisation gegründet, wo jetzt 15.000 Leute hat oder vielleicht sogar schon mehr. Und er ist in einem Interview gefragt worden, wie kommt man zu so einem Mindset von den Mitarbeitenden, dass die da mitmachen. Und dann hat er gesagt, das ist nicht das Problem. Der Mindset der Mitarbeitenden ist nicht das Problem. Es ist der Mindset der Führungskräfte, wo der Raum schaffen wo der Freiraum geben müssen, wo die Leute machen müssen. Und dann muss man einfach das Vertrauen schenken und Zeit geben. Und dann werden sie anfangen, sich selber organisieren. Ich füge noch dazu, ja, eine professionelle Begleitung, dass man die Menschen, die seit Jahren sich im Kindich ihr Nestchen gebaut haben, vielleicht im Anpassten oder im Rebellischen, dass man denen, ja, hilft in die neue Struktur hinein. Aber eigentlich bin ich mit dem Jos de Block total einverstanden. Es braucht da nicht ein neuer Mindset von diesen Leuten, weil privat machen wir es ja alle. Privat tust ja du dich selber organisieren. Es sagt dir niemand, du, gell, Raphael, im nächsten Sommer gehst dann nicht auf die Malediven, sondern Vorarlberg langet. Niemand, du organisierst dich selber, du organisierst deine Finanzen selber, du entscheidest, will ich mieten oder kaufen, will ich mir das anschaffen oder nicht anschaffen. Da schwätzt dir niemand rein. Also du hast das, du kannst das. Einfach wenn du in die Firma kommst, tust das auf die Seite, stellst den Autopilot ein, gehst ins angepasste Kind und führst brav aus, was dir gesagt wird. Oder Dienst nach Vorschrift, wartest bis es Abend um 5 ist, machst ein Minimum und freust dich, zum am Abend ins Training gehen oder grillieren und denkst dann am Montag, ja, auch diese Woche geht wieder vorbei. Das ist etwas, wo du dich im Kindisch positionierst und wo dann einfach automatisch läuft. Und auch im Politischen, wir in der Schweiz, wir brauchen nicht ein neues Mindset. Wir müssen nur in der Firma neue Verhältnisse haben und gefragt werden. So wie wir vor 10 Jahren gefragt worden sind, oder vor 12 Jahren, wenn wir in der Schweiz 6 Wochen Ferien gesetzlich verankern, und 66% haben Nein gesagt, weil wir uns gewöhnt sind, zu denken, können wir das verkraften? Stell dir vor, in Italien wären sie gefragt worden. Dort hätten 99% hätten gesagt, natürlich wollen wir 6 Wochen Ferien, weil sie politisch viel länger im Kindich abgeholt werden. Aber wir jetzt in der Schweiz, und auch sonst in Demokratien in Mitteleuropa, ja, wir müssen da nicht eine neue Mindset-Schulung haben, weil privat und politisch leben wir es schon mehrheitlich. Einfach in der Firma herrschen da noch andere Verhältnisse. Und eben wie der Jost den Wock gesagt hat, es geht um den Mindset der Führungskräfte. Dass die das Vertrauen geben den Leuten, dass sie sich selber organisieren können.
Wie geht jetzt ein Unternehmen das am besten an? Du hast es schon ein bisschen angesprochen, du empfiehlst sehr stark, das eben begleitend zu machen. Aber wenn jetzt ein Unternehmen aus einer klassischen hierarchischen Organisation rauskommt und sagt, hey, weißt du, also mein Ziel ist, irgendwann ist vielleicht hierarchiefrei zu sein oder vielleicht auch nicht ganz hierarchiefrei zu werden, aber zumindest die Hierarchie wirklich ernsthaft abzubauen. Was sind so die ersten Schritte? Was gehst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg? Wie geht man so einen Prozess optimal an?
Also, wenn irgendwo das Interesse ist, wenn irgend jetzt zum Beispiel an dem nächsten Vortrag, an dieser Lesung, jetzt jemand kommt, der neu mit arbeitet, als Mitarbeitende, und wir merkt, oh, das könnte etwas sein für uns. Dann nachher kann man ja mal mit dem CEO oder mit der Frau CEO reden. Kann sagen, du, ich bin an einem Vortrag gewesen, ich habe das Buch, lies doch das einmal, oder ich habe es gelesen, und das wäre doch etwas für uns, wir könnten doch da in unserer Firma umstellen. Also ich würde sagen, dort, wo der Gedanke entsteht und ein Antrieb in die Richtung entsteht, dort nachher soll man sich vertiefen. Und ich, das ist eine von meinen grössten Freuden, dort zu unterstützen und jemanden zu motivieren und auch natürlich zu erklären, weil es kommen viele Zweifel auf, die aus unserer Geschichte kommen, aus unseren Konditionierungen, es kommen Ängste auf. Und da braucht es halt viel Erklärung, es braucht Beispiel, vielleicht ja von jemandem, wo schon mehrere so Firmen in die Selbstorganisation begleitet hat und auch die Stolpersteine schon erlebt hat und gesehen hat, ja, es ist manchmal ein steiler Weg und das ist nicht eine Abkürzung, wo viel gerade raufgeht, sondern da gibt es halt Serpentinen. Ja, da stehe ich mega gern zur Verfügung. Auch wenn jemand nicht die Zeit sich nehmen will, das Buch zu lesen, ich erkläre in einer Stunde die Kerninhalte, so wie jetzt mit dir, maßgeschneidert auf eine Situation von der Firma, was da möglich wäre, komme ich total gern und natürlich kostenlos, zum so etwas, ja, die Leute ermuntern und auf ihre Zweifel reagieren und auf ihre Fragen probieren, eine Antwort zu geben. Da habe ich sehr Freude und das würde ich auch empfehlen, dass man zum Beispiel auch als eine Geschäftsleitung, dass man das in der Geschäftsleitung offen diskutiert. Und wenn jetzt jemand aus der Geschäftsleitung die Idee hat, dass man das einbringt und an einer Sitzung ich mal dazukomme und das mal vorstelle und ja, auch dieser Firma sagen, wo ich gesagt, wie weit sie könnten gehen, wo da mögliche Problemzonen könnten sein oder auch vielleicht sogar mögliche Grenzen könnten sein. Und da würde ich in der Geschäftsleitung würde ich anfangen mit dem. Und wenn dort mal eine Einigkeit ist und alle könnten damit leben, dann würde ich sehr schnell die Belegschaft involvieren und auch die Belegschaft abholen und mit ihnen einfach mal das Thema bewegen, mit ihnen das diskutieren, an einem Workshop, an einem Open Space. Ja, da gibt es verschiedene Formen, aber ich würde jetzt sehr, sehr schnell die Belegschaft informieren. Wenn es noch Kaderstufen gibt, dann vielleicht die auch vorher noch separat abholen. Ja, dass sie einfach aufgrund von der jetzigen Situation, von der jetzigen Gegebenheiten, wo sie halt eine vorgesetzte Position haben, dass man sie da auch vorher abholt und mit ihnen das bespricht.
Ich möchte noch fast zum Schluss von dem Podcast kurz das Thema Fachkräftemangel zu sprechen kommen. Schlussendlich geht es in dem Podcast auch um das Thema Recruiting und Employer Branding. Jetzt welchen Einfluss, und du hast schon an zwei, drei Stellen angesprochen, was ich sehr spannend gefunden habe, aber welchen Einfluss hat eben da die Unternehmenskultur oder die Hierarchiefreiheit auch drauf oder kann drauf haben, wie lange Mitarbeitende denn auch beim Unternehmen bleiben?
Also die Beispiele, die es gibt schon von diesen Firmen, die so arbeiten, wie eben die Firma Bürzorg, wo eine minime Fluktuation hat, weil einfach die Leute in diesen 12er-Team so frei und autonom können arbeiten und sie haben Unterstützung. Also wenn ein Team ein Problem hat, dann gibt es interne Coaches, es gibt einen Pool von internen Coaches, die kann man abrufen, wenn man rechtliche Probleme hat oder Konflikt hat oder was auch immer. Dann kann man die abrufen und die können einem unterstützen. Und wenn ein Team das intern nicht findet, kann man externe Coaches beiziehen. Also da würde ich sagen, dass das Beispiel zeigt, dass die Leute einfach sich auch mehr identifizieren mit dem Unternehmen und darum auch länger bleiben und lieber bleiben. Für mich ist noch die Frage, neue Arbeitskräfte gewinnen. Das ist ja beim Fachkräftemangel ist das Thema, was ich häufig höre. Wir finden die Leute nicht. Und ich habe eine Firma, das Architekturbüro mit über 90 Leuten, begleite seit ungefähr 3 Jahren in einer Kreisorganisation. Und die haben jetzt eine funktionierende Kreisorganisation. Das sind wie Büro im Büro. Wo es Architektinnen hat in dem Kreis, Zeichnerinnen, Bauleiter, Projektleiterinnen, Innenarchitektinnen, Käuferbetreuerinnen, die sind wie ein Büro im Büro. Und die haben rotierende Rollen. Koordinationsrollen, Moderationsrollen, das rotiert. Und die tun, wenn sie Leute brauchen, sie haben jetzt gerade wieder ein Inserat am Laufen, suchen eine Bauleiterin oder einen Bauleiter, da ist das Thema Kreisorganisation ganz weit vorne. Und die Person, die für das verantwortlich ist, hat mir schon ein paar Mal gesagt, kaum ist im Bewerbungsgespräch das Thema, dass wir so arbeiten, fangen die Augen an leuchten, natürlich noch vor allem ein bisschen bei den Jüngeren, aber nicht nur, dass die finden, wow, cool. Okay, und das rotiert, da ist nicht ein Chef, der befiehlt, sondern die rotieren. Also das hat eine Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt. Und die haben das begriffen. Und ich habe jetzt in dem Inserat gesehen, das Wort Kreisorganisation ist mega prominent in dem Inserat drauf. Also sie haben gemerkt, das ist attraktiv, die Kultur. Wir haben Mühe, Fachkräfte zu finden. Und darum, eben wie auch Google, hat auch eine attraktive Kultur. Und ich glaube, die haben nicht Mühe, Leute zu finden. Sondern eher Konkurrenten von Google haben Mühe, die ein eine langweilige Kultur haben, so im alten Paradigma noch. Obwohl, ich bin kein Google-Kultur-Fan. Ich finde, vieles ist an der Oberfläche und im Kern verhebt es nach meinen Standards nicht so ganz. Aber eben da mit dem können gegen aussen treten, dass man so eine Organisation hat und so eine Kultur hat, so einen Geist hat, das ist für mich mega attraktiv. Und das empfehle ich eigentlich jeder Firma. Im Moment ist es noch ein riesen Vorsprung, weil ja die allermeisten noch in den Hierarchien arbeiten. Vielleicht ist sie 50 Jahre anders, wenn das ja gang und gäbe ist. Aber das sehe ich fürs Recruiting, fürs Gewinnen von wertvollen Mitarbeitenden als ein total zentraler Faktor. Die Kultur, die die Firma hat.
Sehr schön. Ich glaube, kann ich mich nur dir anschließen. Ich glaube, gerade so eine Kultur, aber so, wie du angesprochen hast, so eine Kreisorganisation, absoluter Mehrwert. Und hast wirklich mit grosser Sicherheit wahrscheinlich auch noch so ein Alleinstellungsmerkmal, wo wahrscheinlich noch nicht so viele Unternehmen am Markt wirklich auch leben, oder so wie du sagst. Im Kern von der Zwiebel wirklich auch gelebt wird. Hey, damit wären wir eigentlich fast am Schluss vom Podcast. Vielleicht noch zu deiner Dienstleistung, du hast schon 2, 3 Orten angesprochen, aber einfach noch einmal auf den Punkt gebracht, bei was unterstützt du Unternehmen konkret und wie sieht auch deine Unterstützung für Unternehmen aus, wenn sie jetzt eben den Change machen?
Also ich tue sehr gerne inspirieren. Ich bin ja mit dem Thema unterwegs auf LinkedIn, bin mit dem Thema unterwegs, mache Vorträge. Jetzt ist eben im Oktober ist wieder in Zürich eine Lesung und ein Interview. Ich probiere das unter die Leute zu bringen und einfach, ja, dass es zum Thema wird. Und da tue ich sehr gerne auch Unternehmen inspirieren und ein bisschen anstecken mit diesen Gedanken. Und dann, wenn eine Firma sich das vorstellen kann, dann tun ich sehr gern begleiten, weil das ist ja etwas, wo ich dann wie gesehen, was hat's für eine Wirkung. Und wenn ich jetzt kann schauen auf die Firmen, wo ich 2 Jahre mit denen geschafft habe, und die funktionieren dort so, und ich komme an einen Empfang, und die Frau, wo ich duze, ist bei mir, ich sage jetzt den Namen nicht, strahlt mich an. Also das ist einfach, das ist mega schön und ich tun sehr gern auf dem Weg begleiten. Was ich natürlich am liebsten habe, ist, wenn eine Firma kommt und sagt, Peter, wir wetten gern aufs Susterhorn und brauchen noch einen Bergführer. Könntest du uns dort rauf begleiten? Und ich kann sagen, ja, mega gern. Ich begleite euch dort rauf. Ihr wollt dort rauf und ich begleite euch. Ich bin Bergführer und ich kenne das. Das ist so mein Wunschszenario. Was ich noch ab und zu mache, dass ich Firmen sage, ihr müsstet eigentlich aufs Susterhorn. Und die gar nicht so selber so voll wollen. Und dann sind wir dann auf höhere Gewächterhorn und die sagen, du müssen wir wirklich jetzt noch da rauf. dort unten am See, an der Sonne, dort wäre es viel gemütlicher und wir könnten dort sünneln und grillieren, müssen wir wirklich noch auf das Susterhorn. Und ich denke, eigentlich müsstet ihr wählen. Und das ist so, dass ich eigentlich will inspirieren, ja, aber nicht den Unternehmen das wie vorgeben, weil ich finde, das wäre für sie eine ideale Form, sondern dass sie selber kommen und sagen, auch oh, könnt ihr uns begleiten. Und dann nachher ganz konkret würde ich sehr gern ja, die Rolle verteilen in dem Team, die Selbstorganisation aufgleisen, die Rolle wählen, sie vertraut machen mit dem Entscheidprozedere vom Konsent, ihnen die Angst vor dem Einwand nehmen, weil am Anfang haben sie zum Teil Hemmungen, irgendwie sagen, Einwand kann nicht mit dem leben, und ihnen die Angst zu nehmen, dass die Einwände kommen und dass sie sich getrauen und auch die Sitzungen moderieren. Ich sehe sehr viel Kompetenzen in Firmen. Und was ich für unterentwickelt halte, ist die Kompetenz, Prozess zu moderieren. Auch bei den Führungskräften sehe ich ein Manko. Führungskräfte, die können häufig entscheiden und können sagen, gut, machen wir so. Und dann nachher tun sie das kommunizieren. Aber einen Entscheidprozess zu begleiten, zu moderieren, da sehe ich ein grosses Manko. Und die Skills, die Kompetenzen zu entwickeln, zu schulen, on the job, direkt in der Sitzung, indem ich das moderiere, die Sitzung, sie können zuschauen und nachher wo die Rolle Moderator, Moderatorin gewählt haben, dann nachher übernimmt so jemand, ich bin noch dabei in der Sitzung, tun vielleicht zum Teil noch Inputs geben oder am Schluss ein Feedback geben. Oder die gesamte Sitzung gibt's Feedback. Das sind so ganz konkrete Begleitungen, sehr eng an der Praxis. Ich biete auch Moderationsschulungen an für die Leute im Unternehmen, wo die Rolle haben. Das finde ich auch wertvoll. Also das sind so Dienstleistungen, das Inspirieren und dann auf dem Weg das Begleiten. Und wenn's fliegt, ziehe ich mich noch so gern zurück. Und schauen von außen. Und wenn dann irgendwie eine Situation ist, wo sie findet, oh, jetzt punktuell könnt ihr uns da unterstützen, dann selbstverständlich sehr gern mache ich das. Aber ich habe auch Freude, wenn es dann selber läuft und ich mich auch wieder kann einem neuen Gebiet zuwenden, einem neuen Fall, einer neuen Situation, wo wieder neue Herausforderungen bringt. Und was ich nicht mehr mache, das ist mich mit Grosskonzernen befassen, weil da glaube ich einfach nicht mehr, dass ich da noch einen Kulturwandel, wo wirklich im Kern inne ernst gemeint ist, dass ich das erlebe. Ich will gern KMU, interessierte KMU, mit einer Handvoll Mitarbeitenden oder mit 100, 200 Mitarbeitenden, da will ich können begleiten und nicht bei so grossen multinationalen Gebilde, wo ich würde sagen, sind sehr tief im Macht, Money, Manipulation, Paradigma drin. Ja, das ist so meine Dienstleistung. Und man kann mich auch sehr gern anfragen für Referat und Präsentationen. Da habe ich Freude. Mache ich sehr gern, auch mit Leuten zu diskutieren und sie, ja, probieren zu inspirieren, über das Thema, ja, da nachzudenken und sich das zu Herzen zu nehmen.
Ja, wenn jetzt jemand von unseren geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörern sagt, hey, weißt du, das ist total spannend, was du machst, Peter. Auf welchem Kanal bist du unterwegs? Oder wie kann man sich weiter mit dir, oder wie kann man mit dir in Kontakt treten? Oder einfach weiter auch sich über das Thema informieren?
Ja, auf LinkedIn bin ich als Peter Wies, Firma PWP GmbH, Peter Wies Partner GmbH. Das Buch hat auch eine Webseite. Und zwar ist die Webseite flow-kultur.ch. Also auch dort kann man eine Leseprobe, hat natürlich auch den Link zu meiner anderen Webseite, pwpartner.ch. Also ich glaube, man findet mich schon, und ich bin im Raum Zürich unterwegs, aber ich reise auch in der Schweiz umeinander und im Ausland, trainieren auch auf Französisch, Italienisch und Englisch. Das ist schon mal so ein USP gsi, wo ich für grosse Banken geschafft habe oder für die SBB, wo dann Freude hatte, wo ich in Lausanne und in Bellinzona haben können, die gleichen Workshops in der Landessprache ausrollen. Hast du noch eine Idee wegen Plattformen oder wo man könnte da mich erreichen? Vielleicht ist mir nicht alles in den Sinn gekommen.
Nein, also ich glaube, das ist auch, sind also die Kanäle, wo ich dich gefunden habe. Wir werden sicher alle die Webseiten und die LinkedIn-Profile in den Shownotes unterhalb von dem Podcast verlinken, dass die Leute möglichst einfach darauf zukommen. Und ich glaube, ja, ein sehr guter Einstieg ist definitiv dein Buch, wo du mir ja auch schon freundlicherweise zur Verfügung gestellt hast und ich schon mal so ein bisschen reingeschnuppert habe. Und du hast ja dich bereit erklärt, eben 3 von deinen Exemplare von deinem Buch zu verlosen. Und auch da werden wir unterhalb von dem Podcast in den Shownotes die E-Mail-Adresse hinterlegen, wo sich Interessierte sehr gerne können melden und einfach schnell ein Mail machen, dass sie Interesse am Buch haben. Und aus allen Eingängen dürfen wir ja dann 3 von deinen spannenden Büchern verlosen und sicher auch von meiner Seite her die Empfehlung, ja, sich dafür zu melden, wenn man sich zu dem Thema hierarchiefrei interessiert. Ja, damit wären wir am Schluss vom Podcast und wie immer gehört das letzte Wort dir. Was für eine Botschaft möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
Ich freue mich sehr, wenn Leute auf mich zukommen und mich auch konfrontieren mit ihren Zweifeln. Und das passiert relativ selten. Ich weiss nicht, ist da wie eine gewisse Hemmung, den Autor zu kontaktieren. Und das wäre so ein Wunsch, dass wenn jemand das liest und findet, also was er da schreibt auf Seite 133, das glaube ich nicht. Und das kann irgendwie nicht sein. Und da habe ich völlig eine andere Ansicht. Da würde ich mir wünschen, dass jemand sich meldet und mir ein Mail schreibt oder über LinkedIn mich kontaktiert und sagt, du Peter, bin dran, dein Buch lesen. Und da bin ich überhaupt nicht einverstanden. Und dass es da zu einem Dialog käme, das würde ich mir vermehrt noch wünschen, dass da wie die Hemmung nicht ist, mich zu kontaktieren oder ja, komm doch einmal in unsere Firma, völlig unverbindlich, und schwätzen wir doch einmal darüber, weil wir haben so Ideen in die Richtung, aber wir wissen nicht genau, ja, ist das gefährlich oder wie kommt das raus, dass das wie einfach lockerer und auch mehr auf Augenhöhe könnte fliessen, mehr Flow, das wäre so ein Wunsch von mir.
Sehr schönes Schlusswort und glaube auch sehr wertvoller Appell zum Schluss. Nein, ich glaube, das macht auch einfach unsere Schweizer Kultur ein bisschen aus, dass wir so eher ein bisschen zurückhaltend sind und auf der einen Seite eben Leute kontaktieren, auf der anderen Seite aber auch Kritik oder konstruktive Kritik zu äußern. Das ist natürlich super, wenn du das schon proaktiv ansprichst, dass man da natürlich entsprechend auf dich zu kommen darf, wenn man vielleicht nicht überall 100% der gleichen Meinung ist wie du. Ja. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch ganz herzlich Danke zu sagen, lieber Peter, dass du hier im Podcast gesehen bist, für deine ganzen extrem wertvollen Inputs und Insights zum Thema Hierarchie, Hierarchiefreiheit und wie man das eben auch als Unternehmen kann erreichen. Und ich glaube, da können sicher ganz viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das eine oder andere mit aus dem Podcast rausnehmen Und du hast ja schon gesagt, wenn man dich dann noch weiter kontaktieren will für weitere Informationen oder Begleitung, gibt es natürlich da auch ganz viele Möglichkeiten. Ja, und dir, liebe Zuhörerin und liebe Zuhörer, möchte ich auch ganz herzlich danken sagen, dass du bis dahin dran geblieben bist. Nicht vergessen, dich für das Buch zu melden, falls dich das Buch interessiert. Und mich würde es natürlich sehr freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn du meinen Podcast würdest kommentieren oder eben auch abonnieren, bewerten. Und noch mehr würde es mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute und tschüss.